beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Herr Jesus Christus, so bitte ich dich, dass du jetzt mitten unter uns bist und bleibst. Amen. Es ist ein klein wenig schwierig heute mit meiner Stimme. Ich bin ein wenig erkältet, aber ich glaube, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei dir den Frieden wie ein Strom, Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihr Kinder, ihr sollt auf den Armen getragen werden und auf den Knien wird man euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Ich glaube, das war ein ganz hervorragender Einstieg heute in den Gottesdienst, zumindest für mich. Vom Trost kann man singen, weil Gott einen da mit hineinnimmt in seinen Trost. Und ich denke, von Trost kann man erzählen, Geschichten erzählen vom Trost. Und ich glaube, das ist eine wirklich angemessene Form, von diesem Trost dann auch ganz menschlich zu erzählen, weil Gott sich ja selbst in diesem Vergleich auf eine ganz menschliche Art und Weise einlässt, auf die Mutter. Ich tröste euch wie eine Mutter. Und es ist leicht, jetzt im Anschluss an diesen Lobpreis davon zu erzählen. Aber dann ist da noch in einem zweiten Teil davon die Rede, was mir es schwer macht mit diesem Trost, mit diesem Wort von Trost vom lieben Gott. Und dann möchte ich zum Schluss darüber nachdenken, was ist denn das ganz Besondere an Gott und seinem Trost, wenn er denn sagt, ich tröste euch wie eine Mutter. Wenn man vom Trost der Mutter erzählt, dann denkt man in der Regel an seine Kindheit. Ich denke ja jedenfalls an meine Kindheit. Ich sitze auf ihrem Schoß, das Knie tut mir weh oder das Herz. Und sie hat ihre Arme um mich gelegt. Sie hält mich fest, nicht so fest, dass ich nicht mehr weg kann, aber so fest, dass ich nicht mehr weg will. Und ich möchte ganz lange sitzen bleiben. Sie kann warten, bis ich anfange zu reden. Sie hört zu, sie hat Zeit. Trost geht nicht zwischen Tür und Angel, und sie weiß das. Die Welt hat sich nicht geändert, während ich da auf ihrem Schoß sitze. Der Schmerz am Knie ist noch da vielleicht, und doch geht man dann ganz anders und verändert zurück in sein altes Leben, in sein gleiches altes Leben, als getrösteter Mensch. Wenige haben so einfühlsam vom Trösten, vom menschlichen Ertrösten erzählt, wie der Kinderbuchautor Erich Kästner. Und ich möchte zwei Abschnitte aus zwei verschiedenen Geschichten vorlesen, weil da etwas von dem Trost zur Sprache kommt, wie wir es schon als Menschen können, einander trösten. Einmal einen Abschnitt aus dem fliegenden Klassenzimmer und einmal einen Abschnitt aus dem doppelten Lottchen. Martin heißt der Junge aus dem fliegenden Klassenzimmer. Er ist ein Musterschüler und ein Freund in seiner ganzen Klasse. Und das geht. Martins Eltern sind arme, hat ein Stipendium am Internat. Es ist kurz vor Weihnachten, als er dann einmal einen Brief von seinen Eltern erhält. In diesem Brief steht, dass in diesem Jahr die Eltern nicht in der Lage sind, ihm Geld zu schicken für die Heimfahrt. Der Vater ist arbeitslos und das Geld reicht nicht aus. Das Schulhaus war wie ausgestorben. Das Dutzend Schüler, das erst am Nachmittag fuhr, spürte man überhaupt nicht mehr. Da zog Justus, das ist der Hauslehrer, seinen Wintermantel an und ging an einen stillen, weißen Park hinunter. Die Gartenwege waren zugeschneit, unberührt lagen sie da. Verschwunden waren Lärm und Gelächter, und Johann Bück blieb stehen und lauschte dem raschelnden Schnee, den der Wind von den Zweigen pustete. Na also, die große Ruhe und die große Einsamkeit können beginnen. Als er in einen Seitenweg einbot, bemerkte er Fußstapfen. Es waren die Abdrücke von ein paar Knabenschuhen. Wer lief denn jetzt allein im Park umher? Er folgte den Spuren. Sie führten zu der Kegelbahn hinunter. Der Justus schlich auf den Zehenspitzen durch den Schnee an der Schmalseite des Schuppens entlang und blickte vorsichtig um die Ecke. Auf der Brüstung saß ein Junge. Er hatte den Kopf an einen hölzernen Pfeiler gelehnt und starrte zu dem Himmel hinauf, über die schweren Schneewolken hinwegzogen. »Hallo, mein Junge!« Der Junge zuckte zusammen und drehte sich erschrocken um. Es war Martin Thaler. Er sprang von der Brüstung herunter, der Lehrer ging näher. »Was machst du denn hier unten?« »Ich wollte allein sein«, sagte der Junge. »Dann entschuldige die Störung«, sagte Justus. »Aber es trifft sich ganz gut, dass ich dir hier begegne. Warum hast du denn gestern früh so saumäßig schlecht gelesen?« »Da habe ich an etwas anderes gedacht«, antwortete Martin betreten. »Hältst du das für eine passende Entschuldigung? Und warum hast du gestern Abend so miserabel Theater gespielt? Und warum hast du gestern und heute im Speisesaal fast nichts gegessen?« »Da habe ich auch an etwas anderes denken müssen, Herr Doktor«, erwiderte Martin und schämte sich in Grund und Boden. »So, und woran hast du denn denken müssen? An Weihnachten?« »Jawohl, Herr Doktor, an Weihnachten.« »Ja, besonders drauf zu freuen scheinst du dich ja nicht.« »Nein, nicht besonders, Herr Doktor. Wann fährst du denn heim? Mit dem Nachmittagszug?« Da liefen dem Schüler der Tertia zwei große Tränen aus den Augen. Und dann noch zwei. Aber er biss die Zähne zusammen und dann kamen da keine Tränen weiter. Schließlich sagte er, ich fahre gar nicht nach Hause. Nanu, meinte Justus, du bleibst während der ganzen Ferien in der Schule? Martin nickte und wischte sich mit dem Handrücken die vier Tränen fort. Wollen denn deine Eltern nicht, dass du kommst? Doch, Herr Doktor, meine Eltern wollen das. Und du, willst du denn nicht? Doch, ich will auch. Na, zum Donnerwetter noch einmal, rief Justus, was soll denn das heißen? Sie wollen, du willst und trotzdem bleibst du hier. Woran liegt denn das? Das möchte ich lieber nicht sagen. Meinte Martin, darf ich jetzt gehen? Und er drehte sich um und wollte fortlaufen. Aber der Lehrer hielt ihn fest. Moment, mein Sohn, sagte er. Dann beugte er sich zu dem Jungen hinab und fragte ihn sehr, sehr leise, als durften es nicht einmal die Bäume hören. Hast du etwa kein Fahrgeld? Da war es mit Martins tapferer Haltung endgültig vorbei. Er nickte, dann legte er den Kopf auf die schneebedeckte Brüstung der Kegelbahn und weinte zum Gotteserbarmen. Der Kummer packte den Jungen im Genick und schüttelte und rüttelte ihn hin und her. Der Justus stand erschrocken daneben. Er wartete eine Weile. Er wusste, dass man mit dem Trösten nicht zu früh beginnen darf. Dann nahm er sein Taschentuch, zog den Jungen zu sich heran, wischte ihm das Gesicht ab. »Na«, sagte er, »na, na«. Er selber war ein bisschen mitgenommen. Und er musste ein paar Mal husten. Dann fragte er, was kostet denn die Fahrt? 8 Mark. Der Justus holte seine Brieftasche heraus, nahm einen Geldschein und sagte so, da hast du 20 Mark, das reicht für die Heimfahrt und für die Rückreise. Martin starrte entgeistert auf die Banknote, dann schüttelte er den Kopf und sagte, nein, das geht nicht, Herr Doktor. Der Justus steckte ihm den Schein in die Jackentasche und meinte, willst du gleich folgen? Aber ich habe doch selber noch 5 Mark, sagte der Martin. Ja, willst du denn deinen Eltern kein Weihnachtsgeschenk kaufen? Doch, sehr gerne, aber siehst du wohl, sagte der Hauslehrer, Martin rang mit sich, vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Aber ich habe keine Ahnung, wann meine Eltern Ihnen das Geld zurückzahlen können. Mein Vater hat nämlich keine Arbeit. Hoffentlich finde ich dann ab Ostern einen jüngeren Schüler, dem ich Nachhilfe geben kann. Hat es denn so lange Zeit? Willst du denn gleich den Mund halten, sagte der Lehrer streng, wenn ich dir am heiligen Abend das Reisegeld schenke, dann dürft ihr mir das nicht wiedergeben. Das wäre ja noch schöner. Das ist diese eine Geschichte von dem Trost. Von dem Trost, der hinterhergeht und warten kann. Und ich möchte noch eine zweite gleich danach lesen aus dem doppelten Lottchen. Und ich hoffe, ihr versteht ein wenig, warum mir das so wichtig ist, vom Trost zu erzählen. Weil ich denke, man kann vom Trost zuerst nicht anders reden, als über ihn singen und von ihm erzählen. In der zweiten Geschichte beim doppelten Lottchen geht es um Zwillinge. Das wisst ihr, das ist auch ein paar Mal verfilmt worden. Und die Zwillinge, die zwei Zwillinge werden nach der Scheidung der Eltern voneinander getrennt. Die eine, die Lotte, wächst bei ihrer Mutter auf und die Luise bei ihrem Vater. Die eine in München, die andere in Wien. Und dann lernen sich diese zwei Mädchen kennen auf einem Ferienlager im Sommer an irgendeinem See in den Alpen. Und sie entdecken, dass sie Geschwister sind. Und sie hecken einen ganz verwegenen Plan aus. Die Lotte, die immer bei ihrer Mutter in München gewohnt hat, die fährt jetzt zu ihrem Vater nach Wien. Und die Luise, die immer bei ihrem Vater in Wien gewohnt hat, fährt zu ihrer Mutter nach München. Und kurz bevor sie abfahren, lassen sie sich bei einem Fotografen nochmal fotografieren und beide haben Zöpfe und keiner weiß mehr genau, wer die eine und die andere ist. Und die Mutter, die arbeitet in München bei einer Redaktion und ihr fallen zufällig irgendwann im Oktober, 2, 3 Wochen nach den Schulferien und Monate nach den Schulferien und nach diesen Begegnungen der zwei, dieses Bild in die Hände. Und da setze ich jetzt ein mit dem Lesen. Die Gedanken fahren in ihrem Kopf Karussell. Natürlich, das sind ihre Kinder im Kinderheim, die Ferien. Aber warum hat Lottchen denn überhaupt nichts davon erzählt? Warum hat Lottchen die Bilder nicht mitgebracht? Denn als sie sich die zwei fotografieren ließen, taten sie es doch nicht ohne Absicht. Sie werden entdeckt haben, dass sie Zwillinge sind und dass sie Geschwister sind. Und dann haben sie sich vorgenommen, nichts darüber zu sagen. Es lässt sich ja irgendwie verstehen. Ja, freilich, mein Gott, wie sie einander gleich. Nicht einmal das vielgepriesene Mutterauge weiß jetzt, wer die Lotte und wer die Luise ist. Und dann durchfährt es sie plötzlich eiskalt. Ein Gedanke schüttelt sie wie eine unsichtbare Hand in ihrem Körper. Ist denn die Lotte, die sie zu Hause hat, wirklich die Lotte oder ist es die Luise? Und Frau Körner fährt zu Fräulein Linnekogel, der Lehrerin, in die Wohnung. Das ist eine merkwürdige Frage, die Sie da an mich richten, sagte das Fräulein Linnekogel. Ob ich für möglich halte, dass Ihre Tochter nicht Ihre Tochter, sondern ein anderes Mädchen ist? Erlauben Sie einmal. Nein, ich bin nicht verrückt, versicherte Frau Körner und legt eine Fotografie auf den Tisch. Und Frau Linnekogel schaut das Bild an, dann die Besucherin und dann wieder das Bild. Ich habe 2 Töchter, sagt die Besucherin leise. Die zweite liegt bei meinem geschiedenen Mann in Wien. Das Bild kam mir vor etlichen Stunden durch Zufall in die Hände. Die Kinder sind sich in den Ferien wohl begegnet. Frau Linnekogel macht den Mund auf und zu wie ein Karpfen auf dem Ladentisch. Kopfschütteln schiebt sie die Fotografie von sich weg, als hätte sie Angst, gebissen zu werden. Endlich fragt sie, und die beiden haben nichts voneinander gewusst? Die junge Frau schüttelt den Kopf, nein, wir fanden es besser, sie zu trennen und dass jede bei einem von uns aufwächst. Nehmen Sie meine Offenheit nicht übel, meinte das Fräulein Linnekogel. Ich war nie verheiratet, ich bin Erzieherin und habe keine Kinder, aber ich meine doch, dass Kinder zusammengehören. Frau Körner lächelte schmerzlich. Glauben Sie, dass meine Kinder in einer langen, unglücklichen Ehe glücklicher gewesen wären? Frau Linnekogel sagt nachdenklich, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie sind noch heute sehr jung. Sie waren, als Sie heirateten, fast noch ein Kind. Sie werden Ihr Leben lang jünger sein, als ich jemals gewesen bin. Was für den einen richtig ist, ist für den anderen nicht falsch. Aber wenn ich nur die Schrift Ihrer Tochter anschaue, wie sie sich verändert hat, es kann sein. Und was machen Sie jetzt, fragte die Lehrerin. Ich weiß es nicht. Frau Körner kommt heim. Brennende Neugier und kalte Angst streiten in ihrem Herzen, dass es ihr fast den Atem nimmt. Das Kind hantiert eifrig in der Küche, Topfdeckel klappern, im Tiegel schmort es heute, riecht's aber gut, sagt die Mutter. Was gibt's denn? Schweinsrippel mit Sauerkraut und Salzkartoffeln, ruft die Tochter aus der Küche. Wie schnell du das Kochen wieder gelernt hast, sagte die Mutter scheinbar ganz harmlos. Nicht wahr, antwortete das Kind fröhlich, ich hätte nie gedacht, dass ich... Sie bricht entsetzt ab und beißt sich auf die Lippen. Jetzt nur die Mutter nicht ansehen. Diese lehnt an der Tür und ist bleich wie die Wand. Das Kind steht am offenen Küchenspind und hebt Geschirr heraus, die Teller klappern wie bei einem Erdbeben. Da öffnet die Mutter mühsam den Mund und sagt, Luise. Krach. Die Teller liegen in Scherben auf dem Boden. Luise hat es herumgerissen, ihre Augen sind vor Schreck geweitet. Luise, wiederholt die Frau sanft und öffnet ihre Arme ganz weit. Mutti. Das Kind hängt der Mutter wie eine Ertrinkende am Hals und schluchzt leidenschaftlich. Die Mutter sinkt in die Knie und streichelt Luise mit zitternden Händen. Mein Kind, mein liebes Kind. Und sie knien zwischen zerbrochenen Tellern. Auf dem Herd verschmort der Schweinebraten. Es riecht nach angebranntem Fleisch. Wasser zischt aus den Töpfen in die Gasflammen. Und die Frau und das kleine Mädchen merken von alledem nichts. Sie sind, wie es manchmal heißt, und ganz selten vorkommt, nicht von dieser Welt. Stunden sind vergangen, Luise hat gebeichtet und die Mutter hat die Absolution erteilt. Es war eine lange, wortreiche Beichte und es war eine kurze und wortlose Freisprechung von allen Sünden. Ein Blick, ein Kuss, mehr war nicht nötig. Jetzt sitzen sie auf dem Sofa, das Kind hat sich ganz eng an die Mutter gekuschelt. Ach, ist das schön, endlich die Wahrheit gesagt zu haben. So leicht ist einem zumute, so federleicht. Man muss sich an der Mutter festklammern, damit man nicht plötzlich fortfliegt. So schön, so kann schon ganz normaler menschlicher Trost sein. Der Vater von Martin ist allerdings immer noch arm und arbeitslos. Und die Eltern von der Lotte und der Luise sind immer noch geschieden. Und ich habe es vorher schon gesagt, die Welt hat sich nicht verändert. Und trotzdem ist alles ganz anders. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und somit komme ich zu diesem zweiten Teil, zu meinen Fragen. Was ist mit Menschen, die keine Mutter hatten oder niemanden, der sie tröstet? Und die Christa hatte diese Frage schon vorher gestellt. Verstehen Sie Gott überhaupt, wenn er davon redet, dass er so trösten möchte? Da ist keiner, der mich in den Arm nimmt, keiner, der mir zuhört, keiner da, der mir verzeiht und zu mir steht, wenn ich was ausgefressen habe. Es ist ein langer Weg, denke ich, an einen so liebevollen, tröstenden Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, wenn uns Menschen nicht getröstet haben und nicht trösten. Und es braucht wohl auch Menschen, die uns auf diesen Weg begleiten, zurück zum Vertrauen. Und da ist noch ein zweites. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hört sich das nicht ein wenig nach Vertrösten an? Ist ein Trost nicht einfach nur Weltflucht vor dem, was mir Mühe macht und Angst? Manchmal ganz und ganz oft sogar vor mir selber. Weltflucht dahin, wo es so richtig schön kuschelig ist. So wie im Märchen oder in diesen Geschichten, die dann zum Glück auch gut ausgehen. Reicht das dann aus, dieser Trost? Auch wenn er dann so trösten könnte, wie eine Mutter tröstet. Ändert sich denn wirklich irgendwas beim Trösten? Oder sitze ich da nicht 4 oder 5 oder schon 3 Minuten später wieder auf ihrem Schoß? Und es ist ein Auf und Ab. Braucht es da nicht etwas mehr als diesen Trost? Bei all dem, was unser Leben ganz persönlich ausmacht, manchmal in Krankheit und Leid, in Lieblosigkeit, Trennung. Braucht es da nicht mehr wie nur Trost bei diesem Elend dieser Welt, dem Krieg, dem Hunger, dem Terror, dem Unfrieden und Hass? Reicht da denn Trost wirklich aus? Gott verspricht, er will uns so trösten, wie es eine Mutter kann. Und ich habe lange nach einem Lied gesucht und ich hatte nur einen Liedvers im Kopf, das mir ein Stück weit das schon mal erklärt hat, wie dieser Trost aussieht. Und dieses Lied singen wir jetzt sofort nach der Predigt. Die Christa hat es ausgesucht und ich habe es dann im Programm entdeckt. Da gibt es einen Hinweis, wie Gott tröstet und wie wir auf diesen Trost warten. Und da heißt es in der 2. Strophe eines Weihnachts- und Adventlieds: Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Drauf sich all unsere Hoffnung stellt, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Und ehrlich gesagt, wir jammern auf hohem Niveau. Aber trotzdem, Gott tröstet uns in seinem Sohn Jesus Christus. Gott wird Mensch, Kind, um uns zu trösten. Er kommt dorthin, wo ich bin. Und das ist das Neue. Gott kommt dahin, wo ich bin. Er wird Mensch, wie du und ich. Er geht dahin, wo sonst keiner mehr mitgeht. Er ist mittendrin, und ich meine es, wie ich sage, er ist mittendrin in Krieg und Leid und Terror und Trauer. Er ist genau da, wo ich meine Vorurteile habe gegen mich und gegen andere, wo ich andere missachte und beleidige. Es gibt jetzt seit diesem kleinen Kind an Weihnachten und seit Kolkata keinen Platz mehr auf dieser Welt, wo er nicht ist. Und er bringt damit zusammen, was so eigentlich ganz und gar nicht zusammengehört: mich und den lieben Gott. Die Welt und Gott, die Sünde und Gott, mich und Gott. Dass ich bei dem lieben Gott auf dem Schoß sitzen kann, das hat seinen Sohn Jesus Christus das Leben gekostet. Es ist nicht weniger. Und ich sage diesen Satz gern nochmal, dass ich auf dem Schoße Gottes sitzen kann, hat seinem Sohn Jesus Christus das Leben gekostet. So geht Gottes Trost. Und ich habe, weil ich Geschichten mag, noch eine kleine. Es ist ein Gedicht von Reinhard May nachgeschrieben und ich lese es einfach mal so vor. Ich denke, ich muss so 12 Jahre gewesen sein und es war wieder mal ein Zeugnistag. Doch diesmal war es schlimmer als sonst, viel schlimmer. Ja klar, ich war schon immer ein fauler Hund. Aber so schlecht war es wirklich noch nie, nicht einmal eine 4 in Religion. Ich zeigte das Zeugnis meinen Eltern nicht und ich unterschrieb für sie, sah gar nicht so schlecht aus. Der Zauber, der kam natürlich am nächsten Morgen heraus. Die Fälschung war wohl nicht ganz so geschickt. Der Rektor ließ meine Eltern kommen und er lehnte sich ganz gelassen zurück. Mein Vater nahm dieses Zeugnis in seine Hand, sah mich dann an und sagte ruhig, was mich betrifft, da gibt's keinen Zweifel, genau das ist meine Unterschrift. Auch die Mutter bestätigte ihren Namenszug, ein wenig gekritzelt zwar, aber eindeutig von mir. Dann sagten sie noch, komm Junge, lass uns gehen. Ich bin weiterhin kein guter Schüler gewesen und habe noch eine Menge im Leben falsch gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es rechtens war, was meine Eltern damals für mich gemacht haben. Ich wünsche mir nur allen Kindern auf dieser Welt, wenn es brenzlig wird und wenn es schief geht und wenn die Welt zusammenfällt, Eltern, die aus diesem Holze sind. Ich hab's verbockt und Gott sagt nicht Schwamm drüber, sondern er sagt, mein Sohn ist dafür gestorben. Mein Sohn ist daran gestorben. Ich trag die Schuld für dich. Ich sage, ich bin krank und müd und matt und Gott sagt, ich auch. Und ich trag's mit dir und ich gehe mit. Ich gehe die krummen Wege und Gott sagt, ich gehe sie mit und bring dich nach Hause. Ich lauf weg und er wartet mit offenen Armen. Ich verlauf mich und er lässt 99 allein und geht mir hinterher. Er hält zusammen, was nicht zusammengehört. Gott und mich. Uns bleibt dann noch von Gott so getröstet, wenn es denn eine christliche Ethik gibt, und ich meine damit nicht Moral und Anstand und Gesetzlichkeit, wenn es dann wirklich eine christliche Ethik gibt, dann bleibt uns nach so einem Trost, so zu werden, so freundlich wie Gott. Langatmig und hoffnungsvoll, zugewandt, für den Frieden arbeitend und für die Gerechtigkeit kämpfend und zu trösten, wie eine Mutter tröstet. Ich möchte diesen ganzen Zusammenhang ganz am Ende des Gottesdienstes noch einmal lesen. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom, Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf den Armen getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich wünsche mir, dass dieses Wort uns dieses Jahr in unserer Gemeinde begleitet. Amen.